Erntedank 2021. Ich denke, wir haben es draußen gesehen. Die Ernte ist ja in vielen Teilen schon gelaufen. Die Felder sind leer und ganz viele Felder sind auch schon wieder eingesät. Für die nächste Ernte, für das nächste Jahr. Und wir können uns auch vorstellen, dass das eine große Anstrengung war. Viele Arbeitsstunden, viel Technik, große Trecker und auch kleine Trecker waren unterwegs, um das Ganze zu bewerkstelligen. Vielleicht habt ihr auch noch gesehen, einige Gemüsesorten stehen noch auf den Feldern. Die werden zum Winter hin geerntet und diese Ernte, die kommt noch. Das ist noch nicht passiert. Aber es ist jetzt natürlich angebracht, gerade in so einem Erntedankgottesdienst, Danke dafür zu sagen, dass Gott für uns gesorgt hat. Als Jesus seine Jünger das Gebet lehrte, als sie ihn gefragt hatten, lehre uns beten, dann war ja eine Sache, worum sie bitten sollten, unser tägliches Brot gib uns heute, Matthäus 6, Vers 11. Und Erntedank ist so etwas wie eine Antwort auf diese Bitte, die man hoffentlich täglich an Gott richtet und sagt, Gott, bitte versorg mich, gib mir das, was ich brauche. Eigentlich ist es ganz logisch, nachdem man bei Gott um tägliches Brot gebeten hatte und es auch bekommen hatte, sollte man doch dafür danken. Diese Bitte lehrt uns natürlich auch, Gott dankbar zu sein, wenn er uns das Lebensnotwendige gibt. Damit ist noch nicht der Luxus gemeint. Tägliches Brot ist eher so das, was man zum Leben, Überleben braucht. Und ich denke, das ist in unserem Land, unter uns, nicht ganz so verbreitet, Gott schon dafür Danke zu sagen, für das, was ich unbedingt brauche. Wir sind schon eher gewohnt, noch mal etwas drauf zu haben. Und wenn das dann fehlt, ist dann oft der Dank weg. Überfluss ist etwas, woran wir oft denken und sagen, das müsste ich doch auch haben. Also Erntedank lehrt uns, bewahre dir eine dankbare Haltung, wenn dir das Lebensnotwendige schon zur Verfügung steht. Das ist das, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Unser tägliches Brot gib uns heute und sei umso mehr dankbar, wenn du Überfluss hast. Wenn du Überfluss hast, Gott hat dir das nicht umsonst gegeben. Er hat dir das gegeben, um damit etwas anzufangen. An Erntedank wollen wir auch an die Bauern denken und den Bauern danken, dass sie sich in besonderer Weise für die Ernte eingesetzt haben. Auch wenn wir als Normalverbraucher natürlich die Ernte eher im Regal beim Geschäft holen und die Dinge da so rausnehmen und mit nach Hause tragen, nachdem wir sie bezahlt haben. Der Bauer hat hart dafür gearbeitet und er hat all seinen Fleiß, all seine Erfahrung in seine Arbeit gelegt, damit die Regale nämlich gefüllt sind. So bin ich persönlich auch sehr dankbar für alle Bauern, die eben ihre Arbeit, ihren Fleiß, ihr persönliches unternehmerisches Risiko da hineingelegt haben, um für die Ernährung der Bevölkerung zu sorgen und zu sichern. Und ich denke, Erntedank ist ein guter Zeitpunkt, uns nochmal über die Wichtigkeit der Landwirtschaft für unser Überleben nochmal darüber nachzudenken, zu betonen und die Arbeit der Bauern zu würdigen. Ich habe da so eine interessante Grafik gefunden, fand ich ansprechend, wollte ich hier nochmal zeigen. Seit ungefähr 20 Jahren, also seit dem Jahr 2000, ist das nach dieser Grafik so, dass ein Landwirt ungefähr 130 Menschen ernährt. Siebenmal so viele wie es 1960 war. Da waren das nämlich nur 17 gewesen. Damals waren natürlich die Bauernhöfe im Schnitt kleiner und die Landmaschinen waren natürlich noch nicht so stark. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man 1960 noch viel mehr von seinem Einkommen für Lebensmittel ausgeben musste als heute. Damals 17 Leute, ein Bauer, heute 130 Leute, ein Bauer. 17 Leute, ein Einkommen, 130 Leute sichern ein Einkommen. Eine zweite Grafik, die exemplarisch mal zeigt, ein Mischbrot. Wir hatten ja eben schon mal ein Brot. 1960 hat das 41 Cent gekostet, umgerechnet. Ein Kilo Mischbrot und dafür hat man 19 Minuten im Schnitt arbeiten müssen für seinen Arbeitslohn. 2016, soweit geht die Grafik, da kostet das 2,87 Euro im Schnitt und dafür musste man nur 10 Minuten arbeiten. Das heißt, dass man eigentlich immer weniger für die Lebensmittel aufwenden muss, als man das früher getan hat. Eigentlich müsste nämlich die Arbeitszeit für ein Mischbrot ja steigen, weil der Bauer ja immer durch höhere Umweltauflagen mehr Geld für seine Produkte bekommen müsste, weil er ja mehr Aufwand hat. Die Bauern produzieren hier in Deutschland mit den Auflagen, die es in Deutschland gibt, aber die Preise dafür werden ja auf dem Weltmarkt gebildet. Ich möchte da jetzt nicht tiefer einsteigen, ich möchte nur exemplarisch zeigen, unter welchem wirtschaftlichen Druck die Bauern für unsere Lebensmittel sorgen. Obwohl uns die Landwirtschaft ja ernährt und unser Leben erhält, kommt ihr lange nicht die Bedeutung zu, die sie eigentlich haben sollte. Und das sollten wir an Erntedank in unserem Dank an die Bauern berücksichtigen. Unsere Wirtschaft besteht zum großen Teil davon, dass wir Autos, Maschinen, digitale Produkte, Computer und Straßen und all diese Dinge bauen. Aber wir sollten nicht vergessen, diese Dinge können wir alle nicht essen. Wir können die Autos nicht essen und die Straßen auch nicht und die Häuser auch nicht. Nicht mal das Geld, das wir haben, können wir essen. Wir können nur Lebensmittel essen, auch wenn sie vom Wert her in der Wirtschaft eher nicht so groß sind. Vielleicht denkst du, ich bin in den letzten Jahren gar nicht arbeiten gegangen, weil ich für die Kinder gesorgt habe. Ich war ganztags zu Hause gewesen. Aber wenn du das getan hast, dann hast du entscheidend wichtige Dinge in das Leben deiner Kinder gesät und kannst dann auf eine gute Ernte hoffen. Ich möchte sagen, natürlich kann man diese Arbeit nicht mit Geld ausdrücken, aber sie ist unbezahlbar. Das muss man, glaube ich, heute schon besonders betonen. Und eigentlich ist unser Leben ja generell ein Acker, auf dem wir säen und ernten. Jeder dort, wo er unterwegs ist. Einmal natürlich auf seiner Arbeit, wo man Dinge tut, dafür Geld bekommt, um leben zu können, im persönlichen Leben, aber auch natürlich im geistlichen Leben. Und darauf wollen wir heute auch eingehen. Ich habe einen Text aus Galater Kapitel 6 ausgesucht. Da geht es nämlich um Säen und Ernten. Und dieser Vers 7, der geht schon etwas forsch zur Sache. Dort heißt es, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sehen, man kann den Erntedank aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Man kann die Ernte betonen oder auch den Dank betonen, aber diese Bibelstelle betont das Säen und Ernten. Dieser Satz ist auf den ersten Blick so einfach, so einleuchtend. Jeder weiß, wenn man Gras sät, wird man Gras ernten. Wenn man Weizen sät, wird man Weizen ernten. Wenn man gar nichts sät, wird man gar nichts ernten. Das ist immer so. Wenn man gar nichts ernten ist so, wenn man gar nichts sät, wird man wahrscheinlich Wildwuchs ernten. Aber das ist, man erntet etwas, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Postmoderne Zeitgenossen sind zwar der Meinung, sie hätten das Recht auf ihre eigene Wahrheit, dass sie gar nicht sehen würden und trotzdem etwas Gutes ernten würden, aber wir sehen, in der Praxis funktioniert diese Einstellung nicht. Wir fragen uns, warum schreibt der Apostel Paulus solch einen Satz an die Gemeinde in Galatien? Jeder weiß natürlich, was man sät, das erntet man. Man kann nicht Gras säen und erwarten, dass da Weizen rauskommt. Das funktioniert ja nicht. Dieser Vers steht in einem größeren Zusammenhang von geistlicher Saat und Ernte. Und ich denke, es ist lohnenswert, wenn wir uns den Zusammenhang einmal lesen. Das sind die ersten 10 Verse. Der Apostel Paulus schreibt: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Jetzt kommt dieser Vers: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Dieser Abschnitt spricht von einigen Dingen, die gesät werden, und entsprechend fällt dann die Ernte aus. Das ist das Interessante an diesem Abschnitt. Und ich habe dort 8 davon gesehen. 8 Dinge, die man sät und wo man auch etwas erntet. Und ich würde mir wünschen, wir würden davon etwas mitnehmen für unser Leben. Im Zentrum dieser Aussage steht nämlich Vers 7, das, was wir am Anfang gelesen haben. Ich soll mich nicht irren, das heißt, ich soll mich nicht täuschen, heißt das dort, nicht selbst täuschen. Nur das, das ich sehe, kann ich auch ernten. Andersrum gesagt, das, was ich sehe, werde ich auch ernten. Egal, ob mir das dann gefällt am Ende oder nicht gefällt. Nur das, was ich gesät habe, kann ich auch ernten. Anders funktioniert das ja nicht. Und manche Ernte, die hier angesprochen wird, das hat mich etwas überrascht, weil ich hätte irgendwie etwas anderes erwartet als Ernteerfolg. Aber Paulus legt da andere Akzente, und lass uns mal schauen. Ich fand das sehr bezeichnend. Das erste Sehen ist in Vers 1, die Zurechtweisung mit sanftmütigem Geist. Das sollen wir sehen. Zurechtweisung ist ja klar. Zurechtweisung, da kennen wir uns in der Regel alle aus. Ich sehe, dass ein anderer etwas falsch macht. Und ich sage ihm, wie es richtig wäre. Das ist Zurechtweisen. Das heißt, ich sehe, da macht jemand was, das passt nicht. Ansprechen, sagen, das passt nicht, du musst das anders machen, dann wäre es richtig. Und jemand hat mal gesagt, Kritik ist kostenlose Unternehmensberatung. Also sollte jeder froh sein, wenn man angesprochen wird und sagt, du, da hast du falsch gemacht, das müsstest du so machen. Je nachdem, wie unsere Erfahrung ist, aber aus Erfahrung wissen wir, dass Zurechtweisung auch sehr wehtun kann. Da kann man auch sehr verletzt dadurch sein. Also, sagt der Apostel Paulus, muss Zurechtweisung nämlich nicht einfach so irgendwie passieren, sondern die Zurechtweisung muss mit einem sanftmütigen Geist geschehen. Wenn du Zurechtweisung siehst, dann bitte in dieser Art, mit einem sanftmütigen Geist. Denn du musst damit rechnen, dass derjenige, den du zurechtweist, dass ihm das wehtut. Weil das ist eine normale Reaktion erstmal. Wir versuchen uns dann zu schützen. Mit sanftmütigem Geist, also mit Milde und Nachsicht, dann zurechtweisen. Und daraus gibt es eine Ernte. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass dann als Ernte steht und dann schau mal, wie gut sich der andere entwickelt, nachdem du das gesagt hast. Aber es heißt hier, damit du nicht in der Versuchung fällst. Und ich fand das sehr bezeichnend. Ich kann dann auf mich selbst achten als Ernte, damit ich nicht auch versucht werde und in der Versuchung falle. Weil ich brauche dann nämlich an dieser Stelle, wenn ich genau das Gleiche falsch gemacht habe, genau die gleiche Milde, die jemand anders hat, damit mich das nicht umhaut und den anderen auch nicht umhaut. Also sehe Zurechtweisung mit sanftmütigem Geist, so wirst du in deiner Versuchung bestehen können. Das ist doch eine gute Ermutigung für uns, Zurechtweisung mit sanftmütigem Geist zu tun. Sonst sind wir ausgeliefert für den Fall, dass wir selbst versucht werden. Die zweite Ansage für Sehen ist nämlich, Lasten für andere tragen. Wenn wir an unsere Gemeinde, an unseren Freundeskreis, an unseren Bekanntenkreis denken, ich glaube, wir wissen, dass Lasten des Lebens sind ungleich verteilt. Nicht jeder hat zur gleichen Zeit die gleichen Lasten zu tragen. Es gibt Zeiten, da habe ich viel und die anderen haben weniger, oder dann habe ich wenig und die anderen haben viel. Und die Anweisung, was wir sehen sollen, um zu ernten, ist, dass wir Lasten anderer tragen können, mitzutragen, damit das geschultert werden kann, damit es nicht zu sehr auf Einzelne drückt. Und die Ernte hätte ich jetzt erwartet. Und dann werden sie dir auch helfen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Aber es steht hier, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Sehe das Lasten tragen, so wirst du ein Leben ernten, das an der Erfüllung des Gesetzes des Christus mitarbeitet. Die dritte Aufforderung zum Sehen ist, hochmütig von mir selbst zu denken. Und das ist ja so eine Sache, das funktioniert ja in der Regel ganz alleine. Da braucht man sich ja nicht anstrengen, hochmütig von sich selbst zu denken. Dafür braucht man keine Ausbildung, dafür braucht man keine Anleitung. Das kommt schon so zwischen Tür und Angel mal und ich schaue auf mein Leben und denke, wie super ich doch bin. Das funktioniert ganz einfach. Dieser Vers will uns sagen, möchtest du dich selbst betrügen, dann gib diesem Wesenszug nach. Also es ist natürlich andersrum gemeint. Dass die Aufforderung ist eher, sich nicht selbst zu betrügen, aber hochmütig von sich selbst zu denken, ist Selbstbetrug. weil wir dadurch nämlich fallen werden. Wir sollen uns vielmehr selbst prüfen. Selbstprüfung, Vers 4 und 5, vor Verurteilung der anderen und vor dem Vergleichen mit anderen, das ist das, was wichtig wäre zu tun. Der Apostel sagt, eine eigene Würde, ohne sich mit anderen zu vergleichen, kann sich dann dazu einstellen. Meine Last, die ich dann mit mir selbst habe, ist dann nicht zu groß oder nicht zu groß. Ich kann mich selbst gerade noch so ertragen. Die Last kann ich nicht mit anderen teilen, wie in Vers 2. Das ist eine andere Last, die hier angesprochen wird. Also Selbstprüfung sehe Selbstprüfung, bevor du andere verurteilst. Angemessene Entlohnung von Bibellehrern, das ist Vers 6. Und hier kommt ja Geld ins Spiel das erste Mal. Hier ist mein Portemonnaie gefragt. Wenn mich jemand in geistlichen Dingen unterrichtet, und Klammer auf, und er muss davon leben, weil er ein Vorzeitler ist, Klammer zu, dann zeige deine Wertschätzung nicht nur mit warmen Worten, sondern auch mit einer angemessenen Entlohnung. Das war damals, musste der Apostel den Leuten in Galatien das klar machen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes einen eigenen Wert hat. Das kann man zwar nicht in Euro ausdrücken, aber es ist unbezahlbar. Und deswegen ist es für das Sehen so angemessen, dass man solche eben entsprechend entlohnt. Und was kommt als Ernte dabei heraus? Ich beginne den Unterricht im Wort Gottes wertzuschätzen. Ich bekomme guten Unterricht im Wort Gottes, weil derjenige, der in diesem Fall der Lehrer ist, er dann die Möglichkeit, die Zeit hat, sich genügend vorzubereiten, um auch guten Unterricht bieten zu können. Wer auf Fleisch, das ist jetzt Vers 8, wer auf Fleisch sät, wird Verderben ernten. Da gibt es leider nichts zu beschönigen. Das ist also keine ermutigende Sache, deswegen ist da auch nochmal so ein Blitz damit mit draufgekommen. Aber wenn wir auf Fleisch sehen, werden wir Verderben ernten. Und wenn wir ein Kapitel zurückgehen, in Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21, dann steht da natürlich, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das sind harte Worte. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, auf den Geist zu sehen, und das sind die nächsten Verse aus Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Also wir sehen bei diesen beiden Dingen ständig von der Frucht des Fleisches und des Geistes. Das ist, glaube ich, unsere Lebenserfahrung. Somit wachsen nämlich solche Dinge in unserem Leben auch nebeneinander. Aus dem Bereich des Verderbens wachsen bei uns Dinge und aus dem Bereich des ewigen Lebens wachsen bei uns Dinge. Und manchmal wächst Gutes und Böses so nah beieinander, dass wir uns natürlich schon fragen, wie das überhaupt in einen Menschen zusammenpasst und dabei sein kann. Dass ein Widerspruch eigentlich in sich selbst ist. Deswegen bin ich froh, dass es im apostolischen Glaubensbekenntnis den Satz gibt: Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ohne Gnade und Erlösung würde ich ständig von Sackgasse zu Sackgasse in einem Labyrinth laufen, in den Früchten des Fleisches, aber Gott vergibt und er gibt auch einen Ausweg. Ich möchte ein Beispiel erzählen, vielleicht um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben bei uns im Garten so einen Weg gepflastert und neben dem Weg haben wir so ein Band mit Blumen und Pflanzen gepflanzt, damit das ja so zuwächst und schön aussieht. Also in dem Jahr, wo ich das gepflanzt habe, waren die Pflanzen sehr klein. Ich hatte die gekauft und da war immer so viel Erde zwischen. Ich habe nur die Pflanzen gepflanzt, aber da war nachher ganz viel Unkraut zwischen. Und das Unkraut war schneller als die Pflanzen. Das heißt, wenn ich jetzt nichts dran tun würde, würde das Unkraut die Blumen komplett überwuchern und dann würde alles kaputt gehen. Dieses Unkraut habe ich nicht gepflanzt. Ich wollte das da auch nicht haben, aber es hat sich einfach so dazwischen gemogelt. Und es ist immer wieder in großen Mengen dort aufgegangen. Dann ging es eben los. Der Trick war dabei, man musste sich dieses Blumen-Pflanzenband immer wieder mal angucken und dann durchgehen und unterscheiden. Das ist eine Pflanze, das ist eine Blume. Das ist eine Pflanze, das ist ein Unkraut. Und bei dem Unkraut musste man am besten so mit einem Messer oder so anstechen, mit Wurzel zusammen raus und dann weiter. Es war sehr mühsam gewesen. Aber nach einem Durchgang hatten die Blumen natürlich wieder Platz, sich auszubreiten. Und da, wo sie sich ausgebreitet haben, da hat natürlich das Unkraut nicht so viel Platz gehabt. Und so wird das immer Jahr für Jahr zurückgedrängt. Jetzt sind die Blumen schon recht groß und trotzdem kommt da immer wieder Unkraut durch. Man muss doch immer wieder nachgucken und dann dazwischen eben das Unkraut wieder rausnehmen. Aber ich werde auch nicht, obwohl Unkraut immer wieder kommt und ich das rausnehmen muss, ich werde auch nicht ganz bei Trost, wenn ich dann auf die Wiese gehen würde und Unkrautsamen nehmen würde und einfach so dazwischen nochmal streuen würde, um zu gucken, was jetzt passiert. Das ginge ja nicht. Wenn du ein Leben mit Gott führst und merkst, dass neben den guten Früchten des Geistes auch noch Unkräuter des Fleisches hervorsprießen, dann reiß sie immer wieder aus. Und ich nehme an, wir werden bis zum Lebensende damit beschäftigt sein. Aber es hilft, den guten Früchten des Geistes mehr Raum zu gewinnen. Da, wo ich das eine wegmache, kann sich das andere gut ausbreiten. Die Unkräuter werden immer wieder rauskommen, aber ich muss da auch immer wieder dran. Aber das wird dann eben besser werden. Sie werden immer wieder wachsen wollen, diese Unkräuter. Aber bitte, dann nicht Saatgut der Sünde einfach irgendwo holen und bewusst nochmal dazwischen streuen und zu sagen, ja, mal gucken, ob die guten Pflanzen jetzt stark genug sind, um das Ganze zurückzuhalten. Das führt ins Verderben. Ich denke, so war das auch in diesen Versen gemeint aus Galater 5. Und zuletzt eine Sache, die wir sehen können, ist, ich soll nicht müde werden, Gutes zu tun, Vers 9 und 10. Wir alle wissen, punktuelles Gutes tun, mal etwas Gutes zu tun, ist eine gute Sache. Aber es ist für die Dauer so wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, das ist dann eben weg. Und Gutes tun macht müde, das weiß jeder, der auf diesem Bereich unterwegs war, weil man nämlich ständig etwas gibt und so wenig zurückbekommt. Und irgendwann ist man müde davon. Man sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch will. immer wieder diese Anstrengung und es kommt irgendwie zu wenig zurück. Der Apostel macht uns hier keine Vorwürfe, dass wir beim Gutes tun müde werden, aber er zeigt uns ein lohnendes Ziel. Es wird eine Ernte geben und sie wird reichlich ausfallen. Und dafür lohnt es sich, das doch zu tun. Dieser Bibelabschnitt über Saat und Ernte, er lehrt uns natürlich, dass dieses Prinzip sich in unserem Leben in alle Richtungen ausprägt, im Guten, aber auch im Bösen. Und wir können Verantwortung dafür übernehmen. Wir sollen auch Verantwortung dafür nehmen, was wir sehen. Denn wir haben eben an manchen Stellen schon gesehen, es ist nicht egal, was wir sehen. Denn nur was wir sehen, können wir auch ernten. Nichts anderes. Wir können nicht Gras sehen und Weizen ernten. Dein geistliches Leben hängt daran, was du siehst. Wir gehen bestimmt mindestens einmal oder vielleicht sogar mehrmals in der Woche ins Geschäft und kaufen Lebensmittel ein. Das ist wichtig, damit wir überleben können. Und am Erntedank sind wir natürlich besonders dankbar für Saat und Ernte. Wie können wir sonst jeden Tag satt werden? Aber was die geistliche Ernte betrifft, die Chance, Gutes zu ernten, ist da. Wenn wir im geistlichen Sinne Gutes sehen und ernten, werden wir auch im Glauben wachsen. Jeder Christ wünscht sich einen starken Glauben. Hier wird uns gezeigt, was wir dafür tun können, um einen gesunden und starken Glauben zu haben und zu pflegen. Und ich wünsche uns Ausdauer dafür. Denn wer heute etwas sät, der muss nämlich warten, bis das aufgeht. Wir können nicht erwarten, dass wir heute etwas einsehen und morgen schon ernten können. Wenn jemand sich entschließt, er möchte Klavier spielen lernen, da kann man nicht morgen anfangen und übermorgen schon ein Konzert geben wollen. Das wird nicht funktionieren. Also man muss schon eine Zeit lang sehen und eine Zeit lang dabei bleiben, Ausdauer haben, um das auch ernten zu können, was man gesät hat. Lasst uns nicht täuschen, was wir sehen, werden wir auch ernten. Ich finde das folgende Gebet ein schönes Gebet, das wir mitnehmen können für unseren Alltag. Es ist kurz, aber es kann uns immer wieder ermutigen, in diesem Wachstumsprozess von Sehen und Ernten dabei zu sein. Dass wir Gott sagen, lieber Vater, heute ist ein Tag, an dem ich Gutes sehen kann. Dafür lohnt es sich zu leben. Amen.